Friedrich Merz soll die Ampel retten. Als nicht sehr begnadeter Wahlkämpfer, der angeblich leicht die Fassung verliert und Olaf Scholz damit zum Wahlsieger macht, hofft der Kanzler und mit ihm die SPD. Wenn das der letzte Trumpf im Ärmel der Regierungskoalition sein sollte, wäre jetzt eigentlich das große Zittern angesagt. Aber vielleicht fällt den Sozialdemokraten noch etwas Kluges ein. Agenda XXL zum Beispiel. Der Olaf als Gerd. Kanzler in der Krise, was tun SPD jetzt in der Phoenix-Runde?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Marina Kombarki ist bei uns, Redakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegel. Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission. Frank Staus, Politikberater. Sie haben eine ganze Reihe von SPD-Wahlkämpfen betreut, auch zwei von Olaf Scholz. Einige gingen gut aus, andere nicht so gut. Und Daniel Friedrich Sturm leitet das Hauptstadtbüro des Tagesspiegel. Frau Kombarki, haben die Deutschen den Kanzler und seine Partei endgültig abgeschrieben?
Endgültig würde ich sagen, noch nicht, denn noch ist der Kanzler, noch ist seine Partei ja im Amt. Aber es sieht doch sehr danach aus, dass der Verdruss, dass der Überdruss mit dem Kanzler, mit der SPD und der Ampel im Allgemeinen groß ist.
Herr Sturm, Partei und Fraktion haben den Kanzler, was ja sehr ungewöhnlich ist für die Geschichte der SPD, 2,5 Jahre mal machen lassen. Da gab es wenig Intervention, wenig Sand im Getriebe. Jetzt nach der Wahl zum Europäischen Parlament, wie viel Beinfreiheit, wie viel Handlungsspielraum lassen ihm Partei und Fraktion jetzt noch?
Ich habe den Eindruck, dass Herr Scholz alle Beinfreiheit hat, die er haben möchte. Es gibt weder aus der Parteiführung noch aus der Fraktionsspitze irgendwelche Avancen, ihm das Feld enger zu machen. Ich sehe da keine Profilierung. Ich sehe im Übrigen auch da an der Spitze der Partei und an der Spitze der Fraktion keine überragenden Figuren, die ihm gefährlich werden könnten. Zugespitzt gesagt, an der Fraktionsspitze herrscht ein Kartell der Mittelmäßigkeit mit Herrn Mützenich. Die einzige Herausforderung ist Herr Pistorius, der natürlich jetzt nicht springen kann, weil einfach so die Dynamik der Politik ist. Aber ich würde sagen, er ist noch im Spiel.
Herr Schröder, wir sehen jetzt nicht wahrlich die erste Krise der SPD in den letzten Jahren. Ist an dieser Krise, in der sie jetzt steckt, irgendetwas Neues, irgendwas anders gegenüber vorhergehenden Krisen?
Das Neue besteht darin, dass es innerhalb der Partei keine nennenswerte Opposition gegen den gibt, der das Steuer in der Hand hat. Weil bisher hatten wir immer Putschgelüste, Mitgliederbegehren oder andere Formen der Opposition innerhalb der Partei. Und gegenwärtig ist das relativ ruhig und wird auch auf absehbare Zeit so bleiben.
Staus, aus Sicht eines Wahlkampfmanagers, was hat denn die SPD da jetzt am 9. Juni in den Abgrund gerissen? Das schlechteste Ergebnis landesweit seit 1887? Oder war sie vielleicht schon im Abgrund drin gewesen? Denn das war ja eine Klatsche mit Ansage.
Ja, also es war wenig überraschend, weil dafür gibt es ja auch Umfragen im Vorfeld. Aber man muss auch sehen, dass die SPD seit Oktober 2018 normalerweise bei um die 15% in den Umfragen steht. Und es gab eigentlich nur einen großen Ausreißer, das war die Bundestagswahl. Also das war insofern sehr gutes Timing. Und dann gab es eben noch das halbe Jahr danach. Aber seitdem ist sie eigentlich wieder auf diesem Punkt. Und das heißt, sie muss sich die zusätzlichen Prozentpunkte jedes Mal wieder hart erarbeiten. Aber man muss davon ausgehen, diese, ob das jetzt ein halbes Prozent mehr oder weniger ist, das ist für Historiker tatsächlich interessant. Aber faktisch ist es so, dass die Basis der SPD bei ungefähr 15% liegt. Und damit muss man arbeiten. Und man tut sich auch einen Gefallen, wenn man sich mit der Realität anfreundet.
Herr Schröder, Führung und Kommunikation. Ganz wichtig für einen Bundeskanzler, aber warum liefert der Kanzler da nicht?
Er hat einen eigenen Stil. Dieser Stil ist übrigens in dieser Dreierkoalition ein anderer als beispielsweise im Hamburger Rathaus. Und das, was er tut, tut er seit langem so, also sehr berechenbar. Und mit diesem brechenbaren Stil haben sich die Kollegen, Genossen in den verschiedenen Gremien arrangiert. Also hier gibt es seitens der Mandatsträger eine Erwartungshaltung, die er nicht einlöst, und die ist in Richtung der Wählerschaft. Weil bei der Wählerschaft haben wir in der Tat das tiefgreifende Problem, dass die Deutschen mit diesem Kanzler nicht warm werden, dass sie kein Verhältnis zu ihm bisher aufbauen konnten. Und das ist sehr verwunderlich, weil eigentlich würde man sagen, diese Multikrisensituation verlangt einen Kanzler, der abwägt, der vom Ende her die Dinge bedenkt, der ein bisschen auch zögerlich ist durchaus, weil zu viele Bälle in der Luft sind. Aber die Erwartungshaltung in der Wählerschaft scheint eine andere zu sein.
Wurde er nicht warm mit dem Volk, obwohl er ja in dem Wahlkampf 2021, ja, wenn man da den Teil, den man ihm zugute halten kann für den Wahlsieg oder den relativen Wahlerfolg, war ja dieser Respektwahlkampf. Wieso hat er das nicht fortsetzen können oder dieses Gefühl weitergegeben, sich für die Belange der Menschen da einzusetzen und Zweifel an seiner Führungsfähigkeit?
Ich glaube, es ist nicht das Problem, dass man ihm nicht abnimmt, dass er sich für die Belange der Menschen einsetzt, sondern die Konstellation im Wahlkampf in der Defensive als Herausforderer ist nochmal eine andere Situation, als wenn man selbst das Ruder in der Hand hat und vor lauter Problemen dann auch nicht so genau weiß, was wird morgen wieder sein. Also die Lage ist eine andere im Wahlkampf und im Regierungsmodus. Und die Situation macht ein wenig ratlos, weil in der Tat der Kanzler schlechte Umfragewerte hat, ihm nicht das Vertrauen entgegengebracht wird, was notwendig wäre in dieser schwierigen Situation, auch als der anerkannt zu werden, der die Richtung angibt, der die Durchsetzungsfähigkeit hat. Und wenn ich die ganzen Daten zusammennehme, der wesentliche Punkt ist, man hat sowohl was ihn betrifft, wie auch was die Sozialdemokratie in der Koalition angeht, den Eindruck, die sind eigentlich diejenigen, die am wenigsten ihre Interessen und ihre Punkte durchsetzen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was Vertrauen generiert. Sind die am Ende in der Lage, das zu tun, wofür sie eingetreten sind? Also setzen sie durch. Und da gibt es ein Defizit.
Jetzt ist ja, glaube ich, in den Gremien, wenn Olaf Scholz auftritt, wenn die Türen zu sind, ist er offenbar ja oft anders, als man ihn draußen vor der Tür erkennt. Sie hatten das, glaube ich, dazu verleitet, von einem drinnen Olaf und einem draußen Olaf zu sprechen. Wieso glauben Sie, warum funktioniert das nicht so gut, dass er außen nicht so gut performt? Denn er ist ja seit vielen Jahren Politiker. Eigentlich müsste er ja das Geschäft in der Öffentlichkeit, auch in der Medienöffentlichkeit, gut kennen.
Ja. Es sind tatsächlich die Fraktionsmitglieder, die von einem Fraktions-Olaf sprechen. Wenn man dann im Bundestag vor der verschlossenen Tür der SPD-Fraktion lungert, wenn sie sich trifft, und dann kommen Abgeordnete raus und erzählt mitunter ganz beseelt von einem Olaf Scholz, den ich, den wir, den die Öffentlichkeit so nicht kennt, dann ist dann von einem kämpferischen, einem Kanzler, der tatsächlich Führung ausstrahlt, die Rede. Das scheint Olaf Scholz allerdings vor allem dann zu gelingen, wenn er in seinem sozialdemokratischen Biotop auf Parteitagen, kann man das auch beobachten. Nach außen hin aber ist dieses Diktum, das Scholz selbst gesetzt hat, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch, wird nicht erfüllt. Und im Gegenteil, Olaf Scholz widerspricht seinem eigenen Diktum ständig, weil er sich innerhalb dieser Ampel nicht durchsetzen kann. Es gibt eine große Verunsicherung, es gibt eine große Sehnsucht in der Gesellschaft nach Führung. Ja. Und Olaf Scholz lebt vor, dass er selbst innerhalb der Regierungsfraktion gegenüber der FDP, gegenüber den Grünen, eben nicht auf den Tisch hauen kann. Und deswegen ist das Misstrauen, der Zweifel an seiner Führungsfähigkeit doch offenbar groß.
Jetzt sind Sie ja, Sturm, wie auch Frau Kombaki, ja oft mit dem Kanzler unterwegs. Gibt es vielleicht auch noch einen dritten, einen Flugbereitschafts-Olaf? Wie kommuniziert er zum Beispiel auf Reisen mit mitreisenden Journalisten? Haben Sie da eine dritte Variante seiner Kommunikation erfahren?
Naja, das sind ja vertrauliche Gespräche, deswegen können wir dazu nichts sagen. Mir fällt ganz allgemein immer wieder auf, dass Olaf Scholz doch auch sehr gerne deutlich macht, wie intelligent er ist. Und ich kenne wenige Menschen, die ihm Intelligenz absprechen. Ich würde das auch nie tun. Aber warum muss eigentlich ein intelligenter Mensch einem immer sagen, dass er intelligent sei? Das erschließt sich mir nicht. Ich sehe zwei grundsätzliche Probleme und würde auch Herrn Schröder widersprechen, dass die SPD nichts durchgesetzt habe. Was die SPD zum Beispiel durchgesetzt hat, ist das Bürgergeld.
zwei satte Erhöhungen um jeweils 12% innerhalb von 13 Monaten. Der Punkt nur ist, mit diesem Bürgergeld und allein der Begriff suggeriert ja, als habe jeder Bürger da irgendwie so einen Anspruch drauf. So könnten wir das auch hier irgendwie beantragen oder so. Sollte ja eigentlich dieses Hartz-IV-Dilemma geheilt werden, was jetzt 20 Jahre her ist. 20 Jahre. Aber jetzt ist es so, dass dieses Bürgergeld so satt ist und der Abstand zu den unteren Lohngruppen so gering ist, dass dieses Bürgergeld extrem unpopulär ist in der Bevölkerung. Und die SPD hat also was gepusht und nach oben gebracht und dafür gesorgt, dass es erhöht wird, was ihr jetzt wieder neue Probleme macht.
Also, Herr Sturm, wenn ich da Einspruch erheben darf, die Indexierung und das Ansteigen des Bürgergeldes ist ja weniger eine politische Entscheidung als eine auf evidenzbasierter wissenschaftlicher Indexierung aufbauend. Und der Hauptpunkt, wenn man die Umfragen sich anschaut, scheint mir zu sein, fehlende Sanktionen, unzureichende Lohnabstandsdimensionen. Und das Letztere lässt sich gewissermaßen nicht auflösen, weil das ein Kontinuum ist bei allen Sozialleistungen, wenn wir einen hohen Niedriglohnsektor haben, dass dann der Abstand zwischen Transferleistung ohne Gegenleistung und unteren Löhnen sehr gering ist.
Aber Sie stimmen mir doch zu, dass es wahrgenommen wird wie ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland. Und genau das hat ja die SPD eigentlich immer bekämpft als eine Partei der Arbeit. Und wenn ich jetzt höre am Wochenende, dass die SPD sich stark machen will für Sanktionen für Bürgergeldbezieher, die schwarz arbeiten, dann frage ich mich, warum wird das nicht längst sanktioniert? Also da wird der Sozialstaat natürlich in ein ganz, ganz großes Glaubwürdigkeitsproblem gebracht von der SPD.
Ja, das war immer in Sanktionen. Das hat die Corona-Konstellation abgebaut, weil man da gesagt hat, hier müssen wir etwas generöser sein. Und da hätte man in der Tat früher reagieren müssen. Aber aufs Ganze betrachtet ist das eine Gemengelage, die sich durch Politik bei unserem Verständnis von Sozialstaatlichkeit, wo das Existenzminimum gesichert sein sollte, schwer auflöst. Und der Hauptpunkt ist ja hier auch die Wohnungslage. Also was diesen Abstand so schwierig macht,
400.000 sind die Wohnungen, will Herr Scholz bauen. Noch ja, so ein Versprechen.
Nochmal vielleicht das auf grundsätzlich zu Adana Staus. 62% der SPD-Anhänger empfinden dieses Bürgergeld tatsächlich als ein Beschäftigungshindernis. Das heißt, mit diesem eigentlich sozialdemokratischen Thema könnte man im Wahlkampf jetzt schlecht punkten. Ist das so eine Art Rohrkrepierer geworden?
Weil man es zugelassen hat, dass zum Teil unter Argumentationsketten, die wirklich schon an Fake News gegrenzt haben, das Bürgergeld diskreditiert wurde. Weil es ist ja tatsächlich für jeden von uns. Also wir haben tatsächlich einen Anspruch drauf, in dem Augenblick, in dem wir eben unsere Arbeit verlieren. Und insofern war es ja immer als ein Sicherheitsnetz gedacht, für diejenigen, die in den Zeiten der Transformation Angst um ihren Arbeitsplatz haben, aber auf der anderen Seite wissen, wenn ich Angst haben muss und wenn es mir geschehen sollte, dass ich arbeitslos werde, dass ich eben nicht sofort aus meiner Wohnung raus muss, dass ich nicht beispielsweise meine ganzen Ersparnisse sofort aufgeben muss, sondern es sollte eigentlich eine Übergangszeit finanzieren, die ja aber, und das ist ja der zweite Teil, mit Qualifizierung und Unterstützung zu tun hat, damit die Menschen eine Arbeit finden können. Das heißt aber, die SPD hat es aus meiner Sicht auch durch mangelnde Verteidigung und Offensivkommunikation zugelassen, dass dieses Bürgergeld diskreditiert wurde. Und insofern stimme ich Ihnen ja zu. Das ist nicht das Erwünschte. Aber ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass das Bürgergeld im Moment das Problem der SPD ist.
Also was wir jetzt gerade gehört haben, ja. Hartz-IV-Trauma, hat die SPD das dann damit überkompensiert?
Ja, die SPD hat den großen, großen Fehler gemacht, dass sie das ja auch noch so verargumentiert hat. Also auch in ihrer Kommunikation. Sie hat nicht gesagt, das ist eine Antwort auf die Transformationsprobleme des 21. Jahrhunderts, sondern sie hat gesagt, das ist eine Antwort auf unser Problem von 2002.
Hat's viel überwinden.
Und insofern, das war eine Fehlkommunikation, was aber nichts daran ändert, dass das Bürgergeld aus meiner Sicht eigentlich ein Schutzschirm ist für viele Menschen, die das eventuell eines Tages in Anspruch nehmen müssen. Gerade für die arbeitenden Menschen ist es ja ein Schutzschild und gerade auch für die, die hart arbeiten und eben nicht sofort ihr Erspartes aufgeben müssen. Insofern ist das eine große Fortentwicklung und zur Wahrheit gehört auch, dass es im Moment 0,4% Vollverweigerer gibt, die eben nicht mit dem Arbeitsamt kooperieren oder mit der Arbeitsagentur kooperieren. Das heißt, wir reden über 99,6% Bürgergeldempfänger, die eben kooperieren, die mitmachen, die zum Teil ja auch dazu verdienen, und zwar nicht schwarz, sondern tatsächlich, es sind auch viele Alleinerziehende. Wie gesagt, ich will das nicht zu einer Bürgergelddebatte machen, aber sie zeigt ein weiteres Kommunikationsproblem, nämlich, dass eine gute Sache schlecht kommuniziert wird.
Das heißt, das hat eine weitere Konsequenz, was wir jetzt aus den Wahlergebnissen von der Europawahl wissen. Diejenigen, die man immer dachte oder bei denen man dachte, sind die SPD, die Kernklientel Arbeiter. 33%, die sich dieser Gruppe zuordnen, wählen die AfD und 12% die SPD.
Das ist genau das. Sie haben es ja deutlich gemacht. Es ist eigentlich gar nicht so schwer zu kommunizieren, worum es geht. Und dennoch ist die Kommunikation, die Deutungshoheit über dieses sozialdemokratische Projekt der SPD komplett entglitten. Wenn man sich jetzt mit Wahlkämpfern, mit Abgeordneten, die die letzten Wochen auf Marktständen und in Fußgängerzonen verbracht haben, unterhält, sind die selber erstaunt darüber, welcher Furor ihnen entgegengeschlagen ist, als es um das Bürgergeld ging. Warum? Weil sich in dieser Politmaßnahme etwas kristallisiert, und zwar ein offenbar zutiefst gestörtes Gerechtigkeitsempfinden. Aber die SPD hat es nicht vermocht, dieses gestörte Gerechtigkeitsempfinden, dieses weit verbreitete Gefühl von des zu kurz Kommens produktiv in ihrem Sinne tatsächlich umzudeuten. Und wir sehen das auch in den Zahlen ganz klar. Die SPD hat ganz offensichtlich viele Wähler verloren. 1,5 Millionen in Richtung Union, 580.000 in Richtung BSW, 570.000 meine ich in Richtung AfD, aber 2,5 Millionen SPD-Wähler im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 sind zu Hause geblieben. Das ist ein Ausweis großer Enttäuschung und tiefen Frust.
Jetzt, wenn wir vielleicht uns von diesem einen Thema, das aber tatsächlich in der Diskussion jetzt in den letzten Tagen eine Rolle gespielt hat, wieder wegbewegen zum Grundsätzlichen, Herr Sturm, muss ich das Olaf Scholz alles selbst zurechnen? Oder gibt es da noch zum Beispiel die beiden Co-Vorsitzenden der Partei, der Generalsekretär, die da auch durchaus ihren Anteil an dieser Malaise haben?
Also das glaube ich ja. Frau Esken hat ja jetzt angekündigt, dass sie wieder für den Bundestag kandidiert. Die hat bei diesem gloriosen 26% Wahlsieg vor 2,5 Jahren in ihrem Wahlkreis 17% der Erststimmen geholt. Ich weiß nicht, wie viel es das nächste Mal sein werden. Sie wird dem Bundestag wieder angehören. Herr Kühnert hat sicher auch Fehler gemacht in diesem Wahlkampf. Da hat ja auch auf Social Media einiges nicht geklappt. Aber auf den Wahlplakaten war jetzt weder Frau Esken zu sehen noch Herr Kühnert, sondern da war Frau Barley zu sehen und Olaf Scholz. Und auf den Wahlplakaten war zu lesen, auf den Kanzler kommt es an. Und der Kanzler hat ja auch fleißig Politik gemacht, um nicht zu sagen PR. Jenseits von aller Indexierung plötzlich 15 Euro Mindestlohn verlangt, eine Regierungserklärung gehalten, wo er gesagt hat, Straftäter aus Afghanistan sollen abgeschoben werden, in Fortsetzung des Spiegel-Interviews, also sehr, sehr viele Erwartungen geweckt. Das Grundproblem von Olaf Scholz ist doch, dass er im Wahlkampf 2021 den Deutschen gesagt hat, da draußen in dieser wilden Welt sind ganz schlimme Dinge, da ist der demografische Wandel, da ist die Digitalisierung, da ist die künstliche Intelligenz, da ist der Aufstieg autoritärer Mächte. Ich regel das für euch. Ihr braucht da keine Sorge für haben. Und dann kam noch der Ukraine-Krieg. Und er hat eine bemerkenswerte Rede gehalten, die aber eigentlich auch mit dem Begriff Zeitenwende eigentlich überhaupt nicht zu Olaf Scholz passt. Und deswegen ist er ja auch gleich wieder in diesen Mechanismus zurückgefallen, der sagt, ich kläre das alles für euch. Macht euch keine Sorgen, ich habe das alles in der Hand. Es wird nichts erklärt. Nehmen Sie zum Beispiel dieses Beispiel mit den Angriffen mit deutschen Waffen auf russisches Territorium. Die vorherige Position, warum Deutschland das nicht will, wurde nie erklärt. Dann gab es vom Regierungssprecher am 10 Tage vor der Wahl eine dünne Erklärung. Die wurde also per E-Mail versandt an einem Freitagmorgen. Der Kanzler hat es eigentlich auch nie erklärt, ist jetzt in der SPD-Fraktionssitzung auch angesprochen worden. Es wird einfach nicht erklärt. Es ist ein ganz schlechter Kommunikationsstil. Er berät sich auch nicht. In der Süddeutschen Zeitung war ein sehr, sehr lesenswertes Interview mit Heinrich August Winkler, bedeutender Historiker, ich glaube der größte, wie Olaf Scholz mal gesagt hat, Sozialdemokrat, der sagt, Olaf Scholz hat mit ihm nicht mehr geredet, seitdem er Kanzler ist. Also er weiß eben auch schon alles. Und dieses Nicht-Erklären ist im Grunde ein Im Grunde ist es ein autoritärer Stil. Es ist kein Umgang mit erwachsenen Bürgern. Es ist ein patriarchaler Stil, der eigentlich zum Selbstverständnis der SPD nicht so richtig passt.
Das heißt, jetzt haben wir ja nicht nur das Problem, dass der Kanzler mit seiner Partei oder gelegentlich auch mit seiner Bundestagsfraktion hat. In dieser Ampelkoalition sind ja noch zwei andere Parteien vertreten. Und da läuft es im Moment auch nicht besonders gut, jedenfalls nicht in der Außendarstellung. Stichwort Haushalt, Einsparung. Da erscheint ja Christian Lindner von einer unglaublichen Hartleibigkeit zu sein. Da man jetzt in der Partei merkt, in der SPD, das scheint irgendwie nicht im Sinne der SPD auszugehen, gibt es jetzt ein Mitgliederbegehren der Partei Linken, Demokratische Linke 21, unterstützt von den Jusos. Wie ist eigentlich, ist das jetzt sozusagen, ist das nur eine Notwehr oder Ablenkungsreaktion oder dass da irgendwie, dass man irgendwie, was wird jetzt gesagt, politische Triebabfuhr oder ist das tatsächlich etwas, was in der SPD gerade sich ändert?
Naja, es gibt natürlich das Begehren, dass die Position der SPD deutlicher wird und die Richtung, die jetzt in Richtung eines Mitgliederbegehrens geht, die hat eben die Hoffnung, dass wenn man klar macht, erstens, wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse, zweitens, wir brauchen daraus abgeleitet umfassendere Investitionen, drittens, wir müssen den Sozialstaat auf diesem Niveau halten, vielleicht sogar ausbauen, dass dann das sozialdemokratische Profil deutlicher werden würde. Aber das ist kein Mitgliederbegehren, was Gesetz ist. Es ist ein Wunsch, das ist ein Debattenvorschlag. Da muss man mal schauen, was da rauskommt. Das sind bisher keine führenden Politiker der SPD, die dieses Begehren mittragen. Aber dahinter steckt der tiefgreifende Wunsch, dass das Profil der SPD klarer erkennbar ist und damit auch die Kommunikationsprobleme sich etwas anders darstellen. Tatsächlich ist es natürlich so, wenn man die Fragen von Krieg und Frieden nimmt, dann ist man auf einer ganz anderen Ebene. Da ist eine hohe Komplexität. Da scheint es wirklich schwierig zu sein, die Lage so zu kommunizieren, dass für alle evident ist, worum es jetzt geht. Ich erinnere mich in der Taurus-Debatte, dass die CDU anfangs sehr offensiv den Einsatz von Taurus gefordert hat. Dann gab es Gespräche mit führenden Militärs. Danach wurde man ganz ruhig, weil man eben auch feststellte, dass es anscheinend doch ambivalenter, schwieriger, risikoreicher ist. Also der Wunsch nach einer klaren politischen Kommunikation ist allenthalben vorhanden. Aber der lässt sich ja anscheinend nicht so umsetzen, es sei denn, man ist Sarah Wagenknecht oder ist die AfD, weil dort hat man ja das Prinzip der Eindeutigkeit.
Also klare politische Kommunikation hat ja auch etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun, damit, dass man das Ziel, das man vorgibt, auch erreichen kann. Herr Stauser, man hört immer wieder in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, wir brauchen jetzt in der Politik, also jetzt in der Koalition, eine klare sozialdemokratische Handschrift. Jetzt ist die SPD aber nur eine von drei Parteien. Und den anderen liegt die sozialdemokratische Handschrift nicht so sehr am Herzen. Indem man das jetzt wieder ankündigt, das ist ja auch Bestandteil dieses Mitgliederbegehren, und das dann doch nicht erreicht, ist das dann, das heißt, man erzeugt eine Erwartungshaltung, die man nicht erfüllen kann.
Ja, die SPD hat so ein unglaubliches Talent, über ihre eigenen Forderungen zu stolpern. Was aber auch daran liegt, dass sie nie die Sachen verkauft, die sie wirklich erreicht hat. Und man muss sagen, es war maßgeblich die SPD, die in der Krise, die ja unmittelbar letztendlich nach dem Krieg gegen die Ukraine begann, also auch die Energiekrise, die Kosten, die damit verbunden waren, aber auch schon zuvor ja noch die Auswirkungen von Corona, wo wir eben sehr, sehr viele Maßnahmen gesehen haben, von damals noch bei Corona-Zeiten hier das Kurzarbeitergeld, das ja quasi unendlich weitergezahlt wurde, das eben sehr, sehr deutlich der arbeitenden Bevölkerung zugute kam. Die vielen Investitionen auch in Hotellerie, Gastronomie, was ich weiß, sind alles Arbeitsplätze, die gerettet und erhalten wurden. Und wie wir natürlich jetzt auch bei der Ukraine gesehen haben, die ganzen Zuschüsse, die es gab, die Energiepreisbremse, die Strompreisbremse. Es gab mehrere Auszahlungen auch zum Inflationsausgleich, zum Energieausgleich und so weiter und so fort. Aber all das läuft dann, da laufen Sozialdemokraten rum und sagen, wir haben zu wenig für die arbeitenden Menschen gemacht. Dabei machen sie die ganze Zeit was für die arbeitenden Menschen, kommunizieren es aber nicht. Aber was ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist und vor allen Dingen, was den Nimbus Olaf Scholz angeht, ist, er hat in Hamburg natürlich zunächst mal mit einer absoluten Mehrheit regiert, beim zweiten Mal war es knapp daneben, aber war immerhin extrem starke Stellung mit über 45%. Und natürlich ist das jetzt eine völlig andere Situation. Er hat das Regieren auf Bundesebene natürlich schon mal kennengelernt als Arbeitsminister in der Großen Koalition, dann aber jetzt noch mal als Finanzminister unter Merkel. Aber diese Dreierkonstellation, die ist schwierig. Und man muss auch sagen, dass diese Konstellation sich ja keine 5 Minuten gegenseitige Ruhe gegönnt hat, sondern es wurde im Prinzip vielleicht nicht von den führenden Personen, aber doch von vielen anderen permanent weiter Wahlkampf geführt. Und was jetzt natürlich die ganze Republik erschüttert, ist die Dysfunktionalität der FDP, die halt zum zweiten Mal seit 20 Jahren in der Regierung ist und zum zweiten Mal sich innerhalb kürzester Zeit halbiert hat in den Umfragen und natürlich, aus meiner Prognose, ist auch im nächsten Jahr wieder aus dem Bundestag fliegen wird. Und dieser Todeskampf der FDP und dieses Aufbäumen gegen eine Lockerung der Schuldenbremse, die ja von allen, wirklich von allen Wirtschaftswissenschaftlern, vom IWF, vom BDI, von Gewerkschaften sowieso gefordert wird, sorgt natürlich dafür, dass in dieser großen Transformationsphase, in der die Republik sich befindet, die notwendigen Investitionen einfach nicht kommen. Und insofern ist das ja nicht nur ein Begehren der SPD und von SPD-Mitgliedern, sondern es ist ein Begehren der gesamten deutschen Wirtschaft und auch eben letztendlich des Koalitionspartners der Grünen und auch natürlich der SPD. Aber Scholz ist eben in dieser Koalition gefangen. Und das heißt, er kann sich hier nicht durchsetzen. Und wenn man über strategische Optionen nachdenkt, dann bleibt hier eben, wie gesagt, in dem Todeskampf der FDP nur die Alternative entweder Neuwahlen oder man versucht sich jetzt irgendwie nochmal zusammenzuraufen in das nächste Jahr.
Aber das klingt doch sehr nach einer Opfererzählung, Herr Staus, mit Blick auf die SPD. Ein wenig so klang es ja auch bei Kevin Kühnert, dem Generalsekretär, an, als er gefragt nach den Gründen für dieses desaströse Europawahlergebnis von einer Kontaktschande sprach, davon, dass in der Wahrnehmung der Wähler das negative Image von FDP und Grünen auf die SPD abfärben
würde. Die Grünen haben ja gar kein negatives Image, das kommt ja noch dazu. Die sind ja eigentlich die stabilste Partner in der ganzen, Reihe.
Zufrieden sind sie nicht, können sie auch nicht sein. Das ist schon bitter,
was da auch bei denen
passiert ist. Ich denke, dass die SPD sich doch ihren Niedergang doch in weiten Teilen auch selbst zuschreiben muss, selbst zuschreiben kann. Sie hat den Anschluss an ganz wesentliche Milieus, für die sie spricht, für die sie sprechen sollte, verloren.
Nein, das hat sie nicht. Das hat sie auf Bundesebene gerade getan. Aber wie gesagt, bei den 15%, die wir jetzt gerade, oder 14 oder was auch immer Sie sehen wollen, die wir gerade auf Bundesebene haben, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, die hatten wir schon über viele Jahre hinweg. Das hat aber nicht daran geändert, dass ein Peter Tschentscher in Hamburg fast 40% holt, dass eine Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz 36% holt, dass eine Anke Rehlinger im Saarland 43% holt. Das heißt, es ist tatsächlich etwas, was auf Bundesebene durchschlägt. Ich sage auch nicht, dass das einfach ist. Im Gegenteil, was ich wirklich von mir weiß, ist eine Opfererzählung, weil das große Problem der SPD ist ja, als die FDP sich schon mal zerlegt hat, nämlich zwischen 2009 und 2013, als sie mit 15% ins Parlament gezogen ist, 2009 und mit 4,8% rausgeflogen ist, da sind die Sympathien zu Merkel gewandert. Das heißt, der eine Koalitionspartner hat offensichtlich Mist gebaut in der Regierung, aber die Leute haben gesagt, die Merkel hat mein Vertrauen. Und das passiert eben gerade nicht. Die Leute haben das Vertrauen in die FDP verloren, aber sie geben es nicht Olaf Scholz und der SPD. Und das sollte ihr natürlich zu denken geben. Deswegen, nein, ich bin bei Ihnen. Ich wollte das nicht entschuldigen. Aber der Zustand der Koalition hat eben sehr stark mit der Instabilität von Koalitionspartnern zu tun.
Aber Herr Staus, Sie führen die Schuldenbremse an. Das ist ja in dieser Legislaturperiode eine Phantomdebatte. Das erfordert eine Änderung des Grundgesetzes, das heißt also 2/3-Mehrheit. Die Union ist dazu for the time being nicht bereit. Ich glaube, sie wird ihre Position auch mal ändern. Aber wir haben jetzt im November letzten Jahres gab es dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil zu den ganzen Neben- und Schattenetats, die ja Herr Scholz konzipiert hatte noch als Finanzminister und mit dem Herr Lindner hoffte, ein gutes Leben zu haben. November. Wir haben jetzt Juni. Ich habe von der SPD noch keinen einzigen Vorschlag gehört, wie im Bundeshaushalt, der 100 Milliarden höher ist als vor 5 Jahren, eingespart werden kann. Ich höre immer nur, wir wollen die Schuldenbremse reformieren. Das ist im Himmel ist Jahrmarkt. Ich habe keinen einzigen Vorschlag gehört, wo vielleicht auch mal bei dem großen Sozialetat, der mit Abstand größte Etat, ich weiß, viele gebundene Kosten, aber wo man vielleicht mal was machen könnte. Oder eine Bereitschaft im Entwicklungshilfeetat, der auch über Jahre erheblich gestiegen ist, irgendwas zu machen. Ich finde, das grenzt an Politikverweigerung. Und jetzt ist das Datum 3. Juli. Das heißt, von November bis Mitte Juni ist praktisch in der Kommunikation auch wiederum nichts passiert. Ich bin sehr gespannt auf die Kommunikation von Olaf Scholz am 3. Juli, sofern es denn am 3.
Sie
Juli
meinen, eine Einbringung gibt. Des Haushalts in das parlamentarische Verfahren, bis dahin will man sich geeinigt haben. Ja, die Frage ist natürlich, zerbricht möglicherweise an diesem Streit um den Haushalt die Koalition? Was glauben Sie denn? Neuwahlen wäre eine Option, eine Minderheitsregierung, eine Rot-Grüne wäre auch eine. So könnte man ja vielleicht auch diesen Einwurf von Friedrich Merz gestern verstehen, der da Zusammenarbeit angeboten hat, natürlich auch wegen der Wahlergebnisse der Extremisten bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Oder eben, Marina Kornbarki hat das gerade gesagt, ein Todesrennen bis zum September 2025.
Ich gehe davon aus, dass die Haushaltsverhandlungen in der Tat extrem schwierig werden, weil es seitens des Finanzministers wenig Bewegung gibt in der Ukraine-Frage, weil mit der Ukraine-Frage hätte man ja gut die Möglichkeit, eine starke Entlastung in der haushalterischen Situation herbeizuführen. Wenn man das vor den Haushalt ziehen würde und der außerordentlichen Situation zuschreiben könnte. Gleichzeitig gehe ich aber davon aus, dass die intensiven Verhandlungen der drei Parteispitzen in den nächsten Wochen da schon Möglichkeiten des Austausches und der geordneten Konsolidierung des Haushaltes ermöglichen. Und Sie wissen selbst, dass wenn man sparen muss, dann macht das wenig Sinn, wenn man das öffentlich bekundet. Weil dieses öffentliche Bekunden würde ja die Schwierigkeit innerhalb der SPD noch um ein Vielfaches erhöhen. Also wenn Ihr Vorschlag gehört werden würde, dann hätte man innerhalb der SPD eine so derart zugespitzte Debatte, dass alle Möglichkeiten eines geordneten Entwickelns eines Haushaltes noch viel schwieriger würden, als es jetzt eh schon ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir über Neuwahlen sprechen, halte ich für außerordentlich gering bzw. gar nicht gegeben, weil es gibt mit Ausnahme von Herrn Merz keinen Gewinner in dieser Konstellation, der von Neuwahlen profitieren würde.
Was ist rechtlich höchst kompliziert.
Verfassungsrechtlich nahezu unmöglich. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir einen weiteren Prozess des Durchwurstelns haben werden. Und der Einzige, der hier etwas ändern könnte, wäre in der Tat die FDP, wo man ja am stärksten spürt, dass die Frage, die Herr Staus ja auch schon aufgetan hat, was nützt uns mehr, wenn wir durchkommen bis zum Ende der Legislaturperiode oder wenn wir einen Punkt finden, wo wir glaubhaft machen können, dass der Ausstieg auch für andere Gruppen plausibel nachvollziehbar ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Dinge jetzt ihren Gang nehmen werden. Und das große Feld der Schwierigkeiten tut sich natürlich mit den Ostwahlen auf. Da haben wir ja heute die Umfrage für Thüringen bekommen, wo also AfD und BSW zusammen 49% bekommen. Und insofern wäre eine aufgeklärte Position von Herrn Merz schon sehr wertvoll für eine weitere Stabilisierung auf Bundesebene, weil dieser starke Zug in Richtung des Populismus, der hat natürlich einen sozialstrukturellen Hintergrund. Weil, ich sag mal etwas pathetisch, die Arbeiterklasse ist ein Stück weit aus der Sozialdemokratie ausgezogen. Und das ist das fundamentale Problem, weil wir haben eine Diskrepanz zwischen der Elite der Partei und den adressierten Gruppen in der Sozialstruktur, also untere Mittelschicht, Mittelschichten, die sich durch die Art und Weise, wie Sozialdemokratie sich präsentiert, wie sie kommuniziert, welche Repräsentationsmechanismen sie hat, nicht angesprochen fühlt. Und das ist für diese Republik ein gesamtstaatliches
Problem. Sind Wort Arbeiterklasse noch, ich habe es ja selbst benutzt gerade, ist das noch
Es kommt immer mehr wieder in die Debatte rein, vor allen Dingen über die internationalen Bezüge, weil wir ja mit dem Rechtspopulismus ein internationales Phänomen haben. Das ist ja kein ostdeutsches oder westdeutsches Phänomen oder französisches Phänomen. Das finden wir in den USA genauso wie hier. Und insofern ist ja die Ratlosigkeit, wie wir diese Bevölkerungsgruppen wieder in ein geordnetes Spiel der Demokratie einbinden können und ihnen Erwartungen und Perspektiven bieten, die es für sie nachvollziehbar machen lässt, dass sie sich da engagieren
und positiv einbringen. Das ist gerade in Ostdeutschland ein weites Feld. Da hat die SPD ja nichts Gutes zu erwarten bei den Wahlen am 1. und am 22. September. Sie müssen ja auch noch ein Ministerpräsidentenamt verteidigen. Auf welche Themen müsste sich jetzt Olaf Scholz, die SPD, eigentlich konzentrieren? Es gibt da Vorschläge von Georg Mayer, dem Spitzenkandidaten der SPD in Thüringen, der gesagt hat, es müssen mehr ostdeutsche Themen in den Vordergrund gestellt werden. Nach wie vor nehmt ihr im Westen gar nicht wahr, was bei uns los ist, auch 35 Jahre nach der deutschen Einheit. Was wäre da aus Sicht der SPD sinnvoll?
Das ist es eben. Es gibt nicht die Sicht der SPD. Es gibt gerade allerhand Vorschläge. Es gibt die Linken in der SPD, die eine stärkere Fokussierung auf das Thema Mindestlohn, auf das Thema Wohnen, auf Inflationsausgleich bei den Renten setzt. Es gibt aber auch die eher Konservativen, die auf eine stärkere Fokussierung der Wirtschaft setzen, die Bürokratieabbau favorisieren. Also da gehen die Vorschläge gerade munter durcheinander. Ich nehme auch bei den ostdeutschen Landesverbänden, bei den ostdeutschen Sozialdemokraten eine große Sehnsucht danach wahr, dass genuin ostdeutsche Themen adressiert werden, habe aber nicht den Eindruck, dass das in der Bundesspitze so geteilt wird, eben weil man da auch wieder in die Verlegenheit kommt, Geld verteilen zu müssen oder zu versprechen, dass man Geld verteilt, das man nicht hat.
Ich würde gerne noch sagen, dass wir jetzt sehr rational diskutieren, was uns, glaube ich, auch ganz gut ansteht, dass es aber nicht zwingend die Ursache des Wahlverhaltens widerspiegelt. Und was wir eben haben, sind auf der einen Seite Maßnahmen, dass man mehr Verständnis hierfür, mehr Verständnis dafür, mehr Ausgaben hier, mehr Ausgaben da. Was aber das leider zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden, und Professor Schröder hat es erwähnt, völlig außen vor lässt, ist, dass wir mitten in einem Kulturkampf sind. Und dass diese rationale Argumentationslinie bezüglich Sozialstaat oder Wirtschaftsentwicklung oder was auch immer viele Menschen in diesem Zeitraum gar nicht mehr erreicht. Sondern dass wir Themen haben, die mit dem Rationalen, auch mit der wirtschaftlichen Situation, mit der Art und Weise, wie es den Menschen geht und wie sie ihren Alltag leben, herzlich wenig zu tun hat. Sondern dass wir gerade bei den AfD-Wählern, da gibt es ja immer intensivere Untersuchungen, ja keine Hemmschwelle mehr haben, ne, sondern die Leute bekennen sich zu einer rechtsextremen Partei und sagen zu 80%, laut Infratest DIMAP, es ist mir egal, dass sie das ist. Das heißt, man muss auch ein bisschen davon weg, dass man sagt, das sind jetzt Leute, das sind verirrte Schäfchen und die würde man mit der einen oder anderen sozialen Maßnahme wieder
die einfangen. Die SPD kann nicht richtig dagegen halten, die anderen Parteien auch nicht.
Sie kann nicht dagegen halten, sie muss aber auch stärker in die Positionierung als Partei gehen. Und da habe ich zum Teil eben nach wie vor, höre ich da immer wieder viel zu viel Vorsicht in der Auseinandersetzung, auch mit dieser tatsächlich kulturellen Frage, in der die SPD zwar immer mal wieder ihre klassischen Reden auf Parteitagen hält, aber in der politischen Auseinandersetzung habe ich das wenig gesehen. Ich habe auch bei dem Europawahlkampf überhaupt keine Linie erkennen können, aber auch keine, die jetzt gerade dieses Thema, nämlich der kulturellen Auseinandersetzung und wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben und zusammenleben, zur Speerspitze gemacht hätte, was einer sozialdemokratischen Partei gut anstehen würde. Aber man muss eben tatsächlich auch die Fakten anerkennen, dass man Wählerinnen und Wähler in diesem Spektrum nicht durch soziale Maßnahmen zurückholt. Einen überzeugten AfD-Wähler, da können Sie so viel Geld reinstopfen, bis es oben rauskommt, der wird danach immer noch AfD wählen.
Das heißt also, man erreicht diese Leute eigentlich gar nicht mehr.
Das ist ja auch ein gängiges Argument übrigens in der SPD. Wir müssen die Schuldenbremse lockern oder abschaffen und richtig in Soziales und Infrastruktur investieren. Das ist eine Maßnahme gegen Rechtspopulismus. Jetzt habe ich den Eindruck, angesichts der Verschuldungsraten von Frankreich und Italien und den USA, dass Investitionen nicht immer ein probates Mittel für einen Erfolg im Kampf gegen Rechtspopulismus sind. Die rechtspopulistischen Parteien sind in Frankreich und in Italien, von den USA will ich mal schweigen, erheblich höher als bei uns. Das muss man natürlich auch sagen. Es ist natürlich auch ein Stück europäische Normalität, dieser Prozentanteil. Sie haben ja auch gerade gesagt, die 15% SPD sind sozusagen der Normalwert. Wenn man sich anguckt, das Parteiensystem in den Niederlanden oder in Israel deutet ja darauf hin, dass wir es eben künftig öfter mit 3-4 Parteikoalitionen zu tun haben werden. Das wird dann noch komplizierter und da freue ich mich auch schon. Sollte Herr Merz eine solche Koalition anführen, das wird, glaube ich, für uns Journalisten ein schönes Fest. Aber ich finde das eben eine ganz problematische Argumentation, die jetzt eben auf der politischen Linken doch sehr, sehr oft zu hören ist. Also die Schuldenbremse muss weg, weil das ist dann wirklich das probate Mittel, Und das wird Erfolg
haben. Ich glaube, der BDI ist keine linke Organisation, sondern das ist die deutsche Wirtschaft, die
da spricht. Die wollen Aufträge bekommen.
Naja, die wollen Infrastruktur. Ja, es geht gar nicht um Soziales, sondern es geht um Digitalisierung.
Früher wollten sie russisches Gas billig haben.
Ja, bin ich völlig bei Ihnen, aber trotzdem ist es ja anerkannt, dass wir einen massiven Investitionsstau in Deutschland haben. Und zwar nicht im Sozialen, sondern im Infrastrukturellen. Und insofern ist das, glaube ich, schon auch letztendlich eine Energiepreisdeckelung, die ja auch immer häufiger zur Debatte steht, eben um energieintensive Industrie in Deutschland zu halten oder zumindest eine Überbrückung zu bauen. Auch das scheitert ja daran.
Das heißt, es geht um Wirtschaftspolitik. Ja, immer sehr lobenswert, wenn wir uns auch auf der Sachebene bewegen. Personalpakete sind aber auch nicht schlecht. Frau Rombaki, sollte Frank Staus den Auftrag erhalten, ein Wahlkampfteam der SPD 2025 mitzumachen? Welchen Kanzlerkandidaten muss er auf den Schild heben? Olaf Scholz oder Boris Pistorius?
Tja, kommt drauf an, wie man fragt. Ne? Also Boris Pistorius ist der unangefochtene Umfragekönig der deutschen Politik im Allgemeinen und der Ampelkoalition im Besonderen. Die Leute trauen ihm Großes zu, obwohl Pistorius unangenehme Wahrheiten ausspricht, von Kriegstüchtigkeit redet, die eigentlich ein Wort, das viele Deutsche eigentlich doch verschrecken müsste. Aber nee, dem Pistorius, dem honoriert man das. Aber ich nehme jetzt trotz der Phase, in der die SPD sich seit der Europawahl befindet, obwohl sie am Abgrund steht und tief hinabschaut, nehme ich derzeit keine ernsthafte Personaldiskussion wahr. Klar, an der Basis unten wird schon mal gegrummelt und Mensch, da haben wir doch einen, der könnte es besser, warum macht der das nicht? Aber darüber, also weder im Mittelbau der Partei und schon gar nicht an der Parteispitze oder auch in der Fraktion, gibt es eine ernsthafte Debatte über einen Kanzlertausch. Pistorius selbst versucht sein Möglichstes, diese Spekulation totzutreten, indem er fortwährend und inzwischen auch, glaube ich, auch ungefragt auf die Qualitäten von Olaf Scholz verweist. Aber die Personaldebatte ist fürs Erste nicht existent. Das versucht die SPD trotz des Stresses, in dem sie gerade ist, zu meiden. Wollen wir mal sehen, wie es im September aussieht. Wollen wir mal sehen, wie die Diskussionslage ist, wenn die Ostwahlen so ausgehen,
wie
sie
zu erwarten ist. Also auch dann kein Königsmord?
Nein, da gehe ich augenblicklich wirklich nicht von aus, weil es so ist, wie Sie das auch sehr schön dargestellt haben. Er ist konkurrenzlos im Ring, aber er muss natürlich schon liefern. Also es wird nicht einfach so gehen, dass er nur still moderiert, sondern es muss etwas kommen. Und ich fand da die Debatte hier sehr gut, weil die hat sich ja auch deutlich herauskristallisiert. Schuldenbremse hin und her, das kann man ja unterschiedlich betrachten, aber das ist am Ende nicht der Punkt, der entscheidend sein wird, ob die SPD gewählt wird. Weil das, was wir erleben in Europa, ist dieser Kulturkampf, der dazu führt, dass die rechten Parteien ohne ein sozialpolitisches Programm, ohne ein wirtschaftspolitisches Programm hohen Zulauf bekommen, weil sie ein Angebot haben, was Nation heißt, was Gemeinschaft heißt, was völkisch heißt. Und das scheint mehr zu ziehen im Sinne von Gemeinschaft, im Sinne von Zuflucht, als Berechnungen für einen höheren Mindestlohn, einen höheren Tariflohn und all die anderen Dinge. Und das bedeutet jetzt für die Sozialdemokratie nicht, dass sie dieses Konzept kopieren kann. Aber sie muss sich klar sein, sie muss auch auf der kulturellen Ebene liefern. Sie muss eine Perspektive entwickeln. Und die Sozialdemokratie ist immer dann stark, wenn sie ein Projekt hat, wenn sie eine Idee hat, wie diese Gesellschaft verändert werden kann. Und das, was den Leuten am meisten Sorge bereitet, ist, dass ihr Sockel, dass ihr Niveau an Sicherheit, dass das in sich zerfällt. Insofern ist der Kampfbegriff die Sicherheit und inwiefern es gelingt, so einen progressiven Sicherheitsbegriff zu entwickeln, der ein Angebot ist, auch an diejenigen, die sich abgehängt fühlen, die nach Zuflucht suchen, die neue kulturelle, gemeinschaftsbildende Anknüpfungspunkte benötigen. Und Problem einer Sozialdemokratie kann sein, dass sie zu etatistisch ist. Und die Leute wollen nicht unbedingt den Staat, sondern die wollen auch eine Partei, die ein Denken zwischen Gesellschaft und Staat praktiziert. Und dafür braucht man natürlich auch Multiplikatoren, Angebote, Narrative und insgesamt eine überzeugende Aufstellung.
Wir haben noch 30 Sekunden zu vergeben, Herr Sturm, bitte.
Dass im Moment keine Debatte stattfindet, da gebe ich der Kollegin vollkommen recht. Da ist aber auch viel Opportunismus im Spiel. Also ein Staatssekretär im Bund wird natürlich nicht sagen, ich bin jetzt für Pistorius, das ist reiner Opportunismus. Mancher mag es denken. Wir haben im Tagesspiegel neulich ein Interview gehabt mit einem Fraktionsvorsitzenden in einem Kreistag in Sachsen. Nicht wichtig, aber ein Kommunalpolitiker seit 1990 in der SPD, der sagt, der Pistorius ist für uns die Nummer eins. Mit dem holen wir den Aufsprung gegenüber Merz nach. Der spricht in klaren Sätzen, die Leute mögen ihn. Das ist eine Stimme, der will nichts werden, der hat keine Rechnung offen. Ich fand interessant, wie viel Resonanz es aus der SPD gab.
So eine Situation gab es 2017
mit Schulz. Ich würde sehr davor warnen, Sympathiewerte in Wählerstimmen umzusetzen, weil Sympathie bekommt man dann, wenn man sie hat,
aus allen Lagern. Das wird ja jetzt Friedrich Merz mit großer Genugtuung hören, was Sie gerade sagen. Der hat ja im Moment auch nicht so viel Zustimmung. Ich bedanke mich bei Marina Kornbaki, bei Daniel Friedrich Sturm, bei Wolfgang Schröder und bei Frank Staus. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde von Reichsbürgern und Islamisten. Wie bedroht ist die innere Sicherheit? Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Tina Dauster, unter anderem mit dem Verfassungsschutzbericht 2023, heute veröffentlicht. Und auf diesen Verfassungsschutzbericht werden wir ja morgen in der Sendung ausführlich eingehen. Bleiben Sie bei uns.